ARD Sounds.
Hallo zu dieser etwas provokanten Folge mit dem unglaublich frechen und kecken Titel Baumschnittregeln, die immer gelten.
Kompost und Konfetti, der ARD Garten Podcast.
Bei mir ist heute Line Ritter. Sie ist aus dem Bereich Gartenbau und Pflege, hat eine eigene Firma und hat sich spezialisiert auf naturnahes Gärtnern, immer die Pflanzen im Blick. Und mit ihr will ich heute gern reden, worauf kommt es an, wenn ich meinen Baum richtig schön schneiden will. Line, hallo.
Hallo.
Ja, das ist ja so ein Ding. Also die Menschen gehen in den Garten, gucken sich ihre Bäumchen an und sagen, so, also den müsste ich auch mal wieder schneiden. Wir nehmen jetzt mal ein Beispiel. Ich habe einfach einen großen Kirschbaum. Und der wird immer größer. Und ich denke mir, du liebe Güte, wann ist das eigentlich passiert? Den will ich jetzt irgendwie doch ein bisschen kompakter haben. Und jetzt geht's los.
Ja, das passiert eben häufig, weil es ist auch immer ein bisschen sortenabhängig. Wie groß wird ein Baum im, ich sag mal, Endstadium, im Adultenstadium? Und oft werden sie ja klein gepflanzt. Sagen Kunden auch oft zu mir, als ich den gekauft habe, war der so klein. Und jetzt macht er irgendwie 2/3 meines Gartens auch aus. Huch, ja, schade. Und an die Kirschen komme ich auch nicht mehr ran. Was dann? Ja. Und da ist eben auch der grundlegendste Punkt, sich schon beim Pflanzen den Gedanken machen, wie viel Platz habe ich eigentlich? Na, also in einem Kleingarten einen Großbaum zu pflanzen, bedeutet im Umkehrschluss ja schon im Vorfeld zu wissen, da muss ich definitiv mich mit dem Thema Schnitt auseinandersetzen.
Ja. Richtig. Im Kleingarten ist es ja so, das Ganze ist ja begrenzt, ne, auf, ich glaube, 4 Meter. Ich müsste es eigentlich wissen, weil ich bin stellvertretende Vereinsvorsitzende, aber ich weiß es so genau trotzdem nicht aus dem Kopf. Es sind, glaube ich, 4 Meter ist so eine Grenze, wo man sagt, okay, also da muss jetzt auch wirklich mal Hand angelegt werden, weil natürlich auch der Gedanke ist, häufig sind es ja auch Nutzgärten, dass das natürlich bepflanzt werden soll und in dem Moment, wo ich kein Licht mehr habe und alles ist irgendwie zu, riesige Bäume, kann ich ja auch nicht großartig anbauen, sag ich mal. Viele brauchen ja Licht zum Anbauen. So, wir überlegen uns, wir wollen einen Baum haben, aber der soll dann eben nicht zu groß werden. Worauf muss ich denn dann da achten? Ist das dann im Hochstamm, Mittelstamm, weiß ich nicht.
Das kommt meistens schon ein bisschen vorgefertigt aus der Baumschule. Die sind dort schon meist auf Hochstamm gezüchtet. Und dann sollte man halt während der Wachstumsperiode so gesehen schon ein Auge drauf haben. Ja, ist der jetzt schon in dem Stadium, wo es eigentlich für mich das Maximum ist? Generell nennt man das auch begleitend den Erziehungsschnitt. Ich erziehe ja den Baum, der in diesem Falle auch einen Fruchtertrag leisten soll, dahin, wo will ich hin? Und insbesondere ist es ja auch die Tatsache, soll für uns ja einfach zu ernten sein.
Ja.
Generell ist zu sagen, der muss halt gut durchlüftet und Licht bekommen, auch in den unteren Astbereichen, damit er uns halt nicht in die Höhe schießt. Also den schon nach der Pflanzung jedes Jahr zu begleiten und dahingehend hinzuziehen, wo wir ihn haben wollen. Ne?
Du sagst also, ich kann jetzt, also obwohl das ein Hochstamm ist, wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, wo ja schon klar ist, okay, der trägt ja wahrscheinlich erst ab, weiß ich jetzt nicht, 1,80 oder irgendwie ab irgendeiner heftigen Höhe tragen die ja dann erst. Ne? Obwohl der sowieso so groß wird, kann ich den aber trotzdem dahin erziehen, dass ich gut an die Früchte rankomme. Habe ich das richtig verstanden?
Richtig, Durchschnitt. Also tragen tut er übrigens ja schon früher. Ne? Also so ein Baum oder jede Pflanze ist eigentlich darauf geeicht, sich schnell zu reproduzieren. Das wollen wir ja auch fördern. Ne? Wir wollen ja ganz viele Kirschen haben in diesem Falle. Aber die sollen halt nicht in 4 Meter Höhe hängen, sondern am besten für uns gut erreichbar. Also das heißt auch mit einer Leiter noch. Weil wir wollen ja auch keinen Baum, es sei denn, es ist Spalierobst, der quasi schon in 1 Meter Höhe Früchte trägt, weil in der Regel wollen wir da unter noch ein bisschen was anpflanzen oder zumindest mit dem Rasenmäher durch. Mhm. Deswegen brauchen wir den Hochstamm, wollen den aber auch nur begrenzt in einer Höhe halten. Und das machen wir halt eben durch einen Schnitt, weil der Kirschbaum oder alle Obstbäume sind ja Kulturpflanzen. Und die lässt man sowieso nicht wild wachsen, weil wir ja eben den Fruchtertrag haben wollen. Das heißt, wir müssen da aktiv dabei sein, uns das Ganze halt in, ja, wie gesagt, diese Höhen zu ziehen, wo wir praktisch und einfach rankommen und nicht, ich sag mal salopp, einfach nur Vogelfutter züchten.
Und sag mal, kann man denn jetzt kurz oder klein zusammenfassen, was bei so einem Erziehungsschnitt ganz essentiell ist, wenn man das jetzt auf das münzen würde, was du gerade gesagt hast?
Wichtig ist eben die Sonnenexposition. Früchte reifen halt eben gut aus, wenn sie die ganze Zeit Sonne kriegen. Das heißt, es wäre sinnvoll, die Krone als, wie soll man sagen, Dach zu erziehen. Stellen wir uns einen Kegel vor. Oder von mir aus eine Tanne hat ja auch eine Kegelform. Mhm,
ja.
Das heißt, die obere Spitze sollte möglichst weit nach oben ziehen und dann sollte sich das Ganze schön weit nach unten weiterhin ausbreiten. Mhm. Das ist ideal für den Lichteinfall.
Und funktioniert das bei jedem Baum so?
Tendenziell ja, also weil wir kontrollieren das Ganze ja mit einem Schnitt. Natürlich möchte der Baum aufgrund von seinen, wie soll man sagen, eigenen Regeln vielleicht mal mehr in die Richtung, mal in die Richtung wachsen. Er hat wahrscheinlich auch in der Nachbarschaft da ein bisschen Konkurrenz, vielleicht einen anderen Baum, der ihn beschattet. Das gilt es halt eben auch zu beachten.
Okay, also eine, ich sag jetzt mal kegelförmige, im weitesten Sinne dreieckige Krone, ja, dass wir überall schön Licht bekommen und eben nicht das Gegenteil, so wie ein Kind einen Baum malen würde, so macht man es ja eigentlich immer, aber dann hat man eben das ganze Blattwerk und dann sind die süßen Früchte dann offenbar ganz oben, richtig?
Kann man so zusammenfassen, ja.
Okay, was ja auch so ein Ding ist, man rennt irgendwie los, also ich kenne das von mir, holt jetzt erstmal irgendwie hier die Schere und das und dies und zack, jetzt wird erstmal direkt losgeschnitten. Es gibt ja so ein paar Sachen, die, glaube ich, ganz wichtig sind, dass man seinen Baum nicht infiziert bei der Aktion, oder?
Mhm, genau, genau. Das nennt man dann die Schnitthygiene. Also ich sag mal, wenn Sie zum Arzt gehen, möchten Sie ja eigentlich auch, dass das Werkzeug definitiv keimfrei ist. Und vor allem so ein stumpfes Skalpell macht sich auch ganz unangenehm. Das heißt, es ist wichtig, eine scharfe Schere zu haben und diese auch zu desinfizieren vor Benutzung.
Womit desinfizierst du das denn?
Wir nehmen spezielles ökologisch abbaubares Desinfektionsmittel. Wir sind natürlich ein Fachbetrieb, ne? Also ich denke mal, für den einfachen Verbraucher gibt es vielleicht einfach Isopropanolalkohol oder ja, ich sag mal, vielleicht steht irgendwo noch verweist eine Flasche Hochprozentiges im Schrank. Oder natürlich geht es auch, indem man das über Feuer desinfiziert, vielleicht mit einem Sturmfeuerzeug, die Klinge kurz eben beidseitig dran halten. Mhm. Auch das ist eine Möglichkeit.
Okay, jetzt hast du gesagt, der Erziehungsschnitt. Jetzt habe ich ja aber vorhin in meiner endlosen Geschichte oder in meiner Einführung angefangen mit einem alten großen Baum. Mhm. Ja, das ist ja eher so dieses, ich wache auf und denke, wow, wann ist das passiert? kann man denn bei so einem großen Baum überhaupt solche starken Eingriffe vornehmen? Hält er das aus?
Ja, es kommt natürlich darauf an, ist der Baum vital? Das ist erstmal die grundlegende Frage. Weil so ein Schnitt ist immer ein Eingriff. Na? Das ist immer eine Verletzung. Und da gibt's halt eben die Möglichkeit, nicht nur über das Schnittwerkzeug, sondern auch über Luft beispielsweise, Pilze und Krankheiten zu übertragen, wenn man da eben die offene Wunde hat. Das heißt, ist der Baum schon vorher geschwächt, muss man da nochmal weitere Vorsicht walten lassen, weil insbesondere dann, wenn eine Pilzinfektion quasi schon vorliegt, man durch die Schnitte eben auch diesen Pilz nochmal in andere Kronenteile übertragen kann. Und man sagt immer, dass ein Baum noch die Fähigkeit besitzt, bei so einem Durchmesser von ca. 4 cm die Wunde noch, ich sag mal, relativ einfach selbst zu verschließen. Alles darüber hinaus birgt wirklich unglaublich große Infektionsgefahr. Und da würde ich dem Baumliebhaber dann auch wirklich raten, lassen Sie da bitte den Profi ran. Da kann man unglaublich viel falsch machen.
Gerade bei solchen, wenn jetzt ein riesiger Stamm rausgenommen wird oder so, man sieht das ja auch, wenn man es mal falsch gemacht hat, nicht, dass ich zu denen gehöre, aber hey, da laufen ja auch diverse Harze raus, ja, gerade bei so Obstbäumen, das sind ja Reaktionen, oder? Also ich meine, wer kennt es nicht, irgendwie läuft was raus, irgendein Harz oder ein Sekret oder irgendwas, das hat ja was damit zu tun, dass der sich wehrt, oder?
Ja, also es sind natürlich zum einen die ganz normalen Kapillarkräfte, die in so einer Rinde halt eben vorherrschen. Das ist der Saftfluss des Baumes, ne? Der hat ja den ständigen Stoffwechsel. Der wechselt halt diese Assimilate in der Rinde. Und wenn man dann natürlich diese, ja, Leitbahnen durchtrennt, das ist wie bei uns Menschen. Wir bluten ja auch. Und das, nichts anderes passiert da eigentlich beim Baum.
Ja. Ganz kurz zum Thema Assimilate, ist ja jetzt nicht so ein Wort, was ich jetzt täglich benutze. Was ist damit gemeint?
Das ist der Stoffaustausch von, ja, ich sag mal, den Produkten, die bei der Photosynthese entstehen, also aus der Krone in die Wurzel wandern. Und andersrum wandern ja auch die Nährstoffe aus dem Boden in die Krone. Stichpunkt ist da die Verdunstung. Das heißt, auch diese Prozesse werden durch den Schnitt eben gestört.
Ich will was erzeugen, was mir hilft, aber es heißt nicht automatisch, dass es für den Baum nun besonders schön gewesen ist, was ich mir da überlegt habe, richtig? Also wäre es ja ganz clever, dass ich so ein bisschen schaue, was macht der Baum eigentlich und wie kann ich vielleicht in diesen Flow einsteigen, den der Baum sowieso hat. Stichwort ist jetzt Sommerschnitt, ist ja so ein Ding, dass man zum Baum, also ich schneide beispielsweise meine Sauerkirsche immer nach der Frucht und die ist auch sehr wüchsig. Die ist nur klein und die wird auch nicht viel größer, weil ich habe das von Anfang an so gemacht bei der. Und ich habe das Gefühl, dass wir so klarkommen, sie und ich, in dieser Größe und mit diesem Verhalten. Ist denn das so wirklich so, dass wenn du die im Sommer schneidest, die dann weniger wachsen, die Bäume?
Ein klares Jein. Der typische Sommerschnitt, der wird ab Ende Juni eben ausgeführt, hat den Hintergrund, dass bis dahin der Neuzuwachs quasi abgeschlossen ist. Also das, was die Gehölze eben jedes Jahr neu austreiben, ist bis dahin ausgereift, da sind grüne Blätter dran und der Baum sagt, super, klasse, mal für diese Vegetationsperiode habe ich nun mein Blattwerk neu erschaffen. Und das ist eben der Punkt, wo wir den Neuzuwachs wieder reduzieren, damit wir, ich sag mal so, auf die Ursprungsgröße zurückkommen. Mhm. Weil er wird danach nicht nochmal sagen, oh, das ist jetzt weg. Warte mal, das mache ich jetzt nochmal neu. Ja. Sondern wir haben dann perspektivisch lange Zeit, also bis zur nächsten Vegetationsperiode, wieder Ruhe im Kronaufbau.
Aha, weil er das abgeschlossen hat und dann schon anfängt einzulagern und schon sich auf den Winter vorzubereiten, hat er andere Probleme quasi. Früchte ausreifen oder was macht er dann? Also er hat keinen Bock mehr irgendwie auszutreiben, er macht ja irgendwas anderes in der Zeit.
Ja, wahrscheinlich denkt er drüber nach, was ihm passiert ist.
Ja. Oh, was ist passiert und wann?
Genau, also da steckt ja auch unglaublich viel Energie eben in den Fruchtertrag. Das ist ja auf uns Menschen gemünzt nichts anderes als eine ganz schwere Geburt. Mhm. Da steckt einiges an Energie drin. Mhm. Na, und darauf hat er sich eben auch konzentriert. Und genau, er bereitet sich dann, glaube ich, auch seelisch und mental nach der Geburt auf das nächste Jahr vor, wo ihm das ganze Prozedere nochmal widerfährt.
Ja. Ja, genau, apropos nochmal widerfährt, also es ist ja auch so ein typischer Schnittzeitpunkt, ist ja zeitiges Frühjahr, also Ende Januar, Anfang Februar, gerade bei so Äpfeln wird das getan und da habe ich das eigentlich immer so wahrgenommen und auch viel gehört und auch aus eigener Erfahrung, dass das dann super krass wächst. Also im Sinne von, wir haben jetzt alle unsere Säfte eingezogen im Herbst und Winter und jetzt ist Frühling und jetzt wurde der abgeschnitten im Februar, sagen wir mal. Und jetzt drücken also diese ganzen belebenden Kräfte wieder in den Baum hinein. Er will sprießen und so und denkt sich, wow, hier fehlt irgendwie die Hälfte und macht dann extra Alarm. Ist das so?
Auch wieder jein. Das ist auch, wie stark der Zuwachs ist, ist halt eben auch immer Baumart oder sortenabhängig. Mhm. Generell sagt man, dass halt eben das Kernobst während der Winterruhe geschnitten wird und das Steinobst eben, wie du schon sagtest, nach dem Frucht oder ja gut nach dem Fruchtertrag. Das hat ein bisschen damit zu tun, dass die unterschiedlich empfindlich sind. Man sagt, dass das Kernobst ein bisschen resoluter gegenüber Infektionen ist und das Steinobst so ein bisschen Mimimi ist.
Ja, die Erfahrung habe ich tatsächlich auch schon gemacht, dass das irgendwie so ist bei den Kirschen. Können wir vielleicht noch mal kurz für die, die das jetzt nicht alles automatisch einzuordnen wissen, schauen, was ist Kernobst und was ist Steinobst?
Kernobst ist typischerweise Apfel und Birne, da wo wir halt viele kleine Kerne drin haben. Und Steinobst, wie der Name schon sagt, da möchte keiner draufbeißen. Das sind die Kollegen Pfirsich, Pflaume, Kirsche, wo quasi nur ein einziger Kern drin, also ein einziger harter Stein drin enthalten ist. Genau.
Ja. Jetzt habe ich gerade irgendwie auch meinen Gedanken total wieder verloren.
Vielleicht hake ich da ein. Wir wollten über den Frühjahrsschnitt ja nochmal weiter sprechen. Ja. Da gibt es nämlich auch die Möglichkeit, einen sogenannten Verjüngungsschnitt durchzuführen. Das ist eher so im Bereich der Sträucher angesiedelt, weil Gehölze haben diese unglaublich tolle Eigenschaft, auf die ich sehr neidisch bin, sich nämlich zu verjüngen. Und das können wir halt eben durch einen Schnitt auch anregen.
Kannst du das mal jetzt an einem Beispiel festmachen? Ich bin zum Beispiel immer super unsicher, was sind jetzt Gehölze und was nicht. Also sind denn jetzt zum Beispiel Bauernhortensien Gehölze?
Das sind, gute Frage, das sind Halbsträucher.
Aha.
Die verbinden quasi beide Eigenschaften, also das heißt, die sind zum Teil Gehölz und bilden aber halt eben auch ja, Triebe, die halt weniger Lignin einlagern. Lignin ist dieser Holzfaserstoff, der für die Stabilität und aber auch wiederum für diese Brüchigkeit, die Holz halt mit sich bringen kann, verantwortlich ist. Ein typisches Gehölz sind wirklich die vom Stammansatz bis zur Spitze hin komplett verholzen. Das sind eben Gehölze.
Holunder.
Holunder, ja.
Holunder?
Holunder, genau.
Okay, wir nehmen den Holunder.
Bei dem Verjüngungsschnitt sagen wir, okay, Moment, wir haben hier so ganz alte, lange überlagerte Triebe. Das Gehölz reibt auch schon mit einigen Ästen sich selbst so ein bisschen auf. Das ist auch eine Verletzungsgefahr, also eine Infektionsquelle eben. Und wir sagen, wir haben den so lange nicht geschnitten, das sieht hier aus wie Kraut und Rüben. Der ist völlig, ich sag mal, salopp verfilzt. Ich steige da auch nicht mehr durch. Wo soll ich hier überhaupt ansetzen?
Ja.
Mensch, ich möchte eigentlich das Gehölz erhalten und wir fangen mal bei Null an. Und dann gibt es eben diesen radikalen Verjüngungsschnitt. Den können wir in der Vegetationsruhe ansetzen. Da schneidet man das Gehölz und bitte nicht Bäume, nur Sträucher.
Ja.
So ungefähr 15, 20 Zentimeter über dem Boden ab.
Ach.
Das ist wirklich radikal und man denkt sich, oh mein Gott, was habe ich nun getan? Aber das, was wir eben sehen als Menschen, ist ja das, was oberhalb des Bodens wächst. Das ist aber, ich sag mal, nicht das Herz der Pflanze. Das wirkliche Leben der Pflanze spielt sich im Boden ab, der Teil, den wir nicht sehen. Und deswegen hat dieser Strauch eben dann noch die Möglichkeit, aus der Wurzel, wo er eh die Energie rauszieht, zu sagen, okay, warte mal, mir fehlt jetzt irgendwie der obere Teil. Das ist ja irgendwie, was mache ich jetzt? Ich habe ja noch ganz viel Energie in meiner Wurzel und kann neue Energie aus dem Boden ziehen. Da muss ich oben nochmal neu anfangen. Dann haben wir halt super frische, super schnelle Leitbahnen und können dann sagen, okay, jetzt sieht er zwar sehr striezelig aus, weil wie gesagt, der wird mit sehr langen Neuaustrieben reagieren, aber mit einer guten Schnittführung können wir da jetzt systematisch wieder eine schöne neue Krone aufbauen.
Also wenn wir jetzt sozusagen um die Zeit, eigentlich im Sommer vor unserem Holunder stehen und denken, keine Ahnung, wo ich da anfangen soll, der ist riesig, dann atme ich nochmal durch innerhalb dieser Saison. Und konzentriere mich schon mal drauf, dass ich ziemlich schmerzhaft im Frühling, im zeitigen Frühling, oder? Wann?
Ja, also beim Holunder ist es auch noch so, der besitzt der hat kein durchgehendes Holz, sondern der hat drin so eine fluffige Markhülle. Forsythie ist auch so ein Beispiel dafür. Den sollte ich wirklich im zeitigen Frühjahr dann zurückschneiden, weil da kann Wasser eindringen. Und Wasser und Frost oder macht halt eben so eine genannte Frostsprengung ungünstig. Und er kann halt eben in diesem schwammartigen Gebilde, was halt innerhalb dieses Astes, sage ich jetzt mal, drin ist, auch das Wasser aufnehmen. Das heißt, da ist auch eben die Fäulegefahr gegeben.
Okay, also nach dem Frost ist auf Nummer sicher, oder? Bei den Gehölzen, haben wir jetzt gesagt?
Ist immer der ideale Zeitpunkt natürlich. Grundsätzlich ist zu sagen, man sollte sich immer vorher mit der Pflanze an sich befassen. Nehmen wir mal das mit dem Markröcheln als Beispiel. Die Pflanzen würde ich wirklich kurz vor dem Neuaustrieb erst zurückschneiden, weil da geht er halt quasi gleich schon in die Wachstumsphase ein, kann also dementsprechend besser auf diese Schnitte reagieren. Also das heißt, die Wunden verschließen. Und das wäre halt in diesem Falle sehr wichtig, ne?
Schnittregeln, die immer gelten, gehört da auch zum Beispiel dazu, dass ich nicht mit der Kettensäge in meinen 15 Jahre alten Kirschbaum reingehe?
Auf jeden Fall. Zum einen ist das Werkzeug an sich, die Motorsäge, ein unglaublich gefährliches Werkzeug, wenn man nicht gelernt hat, damit umzugehen. Mhm. Also davon möchte ich wirklich dem Privatanwender, der noch keinen Sägenschein gemacht hat, abraten, der eigenen Sicherheit zuliebe. Und natürlich auch vor allem beim Baum, weil so ein Schnitt ist schnell gemacht. Und es ist eigentlich wie bei jeder Tätigkeit, die der Mensch macht, man sollte sich vor Augen führen, wo will ich hin?
Okay.
Was ist mein Ziel? Vielleicht kommt man da auch ein bisschen so in so einen martialischen Rausch, weil man hat die Macht, man hat ein großes Werkzeug. Vielleicht ist da dann schon schneller so ein Schnitt gesetzt, als man dann im Nachhinein eigentlich gemacht hätte. Sich da wirklich einen Plan zu machen, wo will ich hin, was ist mein Ziel und vor allem, wie reagiert der Baum auf den Schnitt?
Mhm.
Na, weil der hat ja auch eine Physiologie. Und hat ja auch sein eigenes Kraftwerk und sein Verhältnis von Wurzel zu Krone. Das untere sorgt fürs obere und andersrum. Und wenn man eben beim oberen Teil Eingriff nimmt, dann bewirkt sich das, also wirkt das ja natürlich auf den kompletten Baum sich aus. Und er reagiert dementsprechend.
Würdest du sagen, dass die sichere Bank einfach ein Säulenobst ist?
Man kann überall was falsch machen. Nee, es ist ja immer, das ist auch so ein Punkt, wo ich mich frage, wo will ich denn hin?
Mhm.
Ein Säulenobst ist unglaublich praktisch in puncto Ernte, aber es braucht ja auch eben die Fläche dafür.
Mhm.
Also wenn man dann halt sich irgendwie 40 Säulenobstbäume in den Garten stellt, braucht man ja auch den Platz dafür, dass alles gut und gleichmäßig belichtet wird.
Hm.
Also es ist eher, passt es hier, habe ich die Möglichkeit beispielsweise auch für ein Spalierobst, lässt sich das gut kombinieren, weil klar, insbesondere im Kleingarten hat keiner Platz für 6 große Obstbäume, das verstehe ich, das wäre ja schon fast eine Streuobstwiese. Den Luxus haben, glaube ich, die wenigsten.
Also man muss eigentlich von Anfang an schon mal gucken, was ist Standort und was ist mein Ziel? Möchte ich einfach nur, dass mein Baum im Garten steht und riesengroß in der Mitte alles beschattet und ich sitze mit einem Buch drunter? Oder möchte ich, weiß ich nicht, einen Ertrag, an den ich gut rankomme und vielleicht nicht, dass der Baum mich eines Tages komplett überragt?
Mhm. Na, obwohl, beides lässt sich auch kombinieren, ne? Also man kann auch einen großen Baum eben so erziehen, dass man drunter sitzen kann mit einem Buch und trotzdem gut an die Kirschen kommt.
Die Frage ist, ob ich das in einem Menschenleben noch schaffe zu verstehen und umzusetzen. Oder ob ich dich dann lieber anrufe.
Na, werbetechnisch würde ich natürlich sagen, ruft mich an.
Ja, aber da wir im öffentlich-rechtlichen Rundfunk senden, wird hier nicht geworben. So einfach ist das.
Genau. Nee, man sagt, wenn man einen neuen Baum pflanzt, dann bedarf es ungefähr 15 Jahre, bis man den richtig erzogen hat, dass man dann in größeren Intervallen weiterschneiden kann. Also da hat man wirklich mehrere Jahre Pause. Aber das heißt, 15 Jahre wirklich jedes Jahr rangehen und ihn in die Richtung drängen, in die man es gerne möchte. Das heißt ja aber auch nicht, dass man während diesen 15 Jahren keinen Fruchtertrag hat. Das heißt, nach 15 Jahren ist der Fruchtertrag so ideal und so hoch, das ist quasi das, was wir erhalten wollen. Und dann haben wir quasi die Erziehungsmaßnahmen abgeschlossen und sagen, wir gehen jetzt in die Erhaltung.
Cool. Line, ich fasse das jetzt nochmal zusammen. Also wenn ich sozusagen Schnittprofi werden möchte, dann hole ich mir am liebsten nochmal einen neuen kleinen Baum und übe das 15 Jahre lang. Und ich werde das auf gar keinen Fall, was ich innerhalb von 5 Minuten gerade mal aufgenommen habe, an meiner ganz alten Kirsche umsetzen, weil da ist einfach mal der Zug auch abgefahren, oder?
Ja, bitte nicht, weil es gibt ja die 2 Sprichwörter, viel hilft viel und weniger ist mehr. Und vor allem beim Altbaumschnitt ist weniger mehr, weil je mehr wir abschneiden, desto stärker reagiert der Baum mit einem Neuaustrieb. Na, das ist der Fehler, den ganz häufig Menschen machen, indem sie sagen, oh, der ist mir jetzt aber viel zu groß, den schneide ich jetzt mal radikal runter. Und dann kommt das böse Erwachen im Jahr darauf, weil der Baum sagt, so, du hast mir jetzt hier 2 Drittel genommen. Ich schieb mal 3 Drittel nach.
Und so sieht man, dass man die Natur einfach in dem Sinne nicht kontrollieren kann. Und ich finde das eigentlich auch ein bisschen witzig. Linda, mit diesen Worten möchte ich gerne aus der heutigen Folge rausgehen. Es hat mir super viel Spaß gemacht. Es war sehr, sehr interessant. Ich habe wieder ganz viel dazugelernt. Es ist einfach ein Fass ohne Boden. Und ja, ich hoffe, dass du bald mal wiederkommst.
Ja, vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich habe mich sehr gefreut.
So, ihr Lieben, und ihr hört immer schön Kompost und Konfetti, der ARD-Garten-Podcast in ARD-Sounds. Und hier kommt jetzt noch ein kleiner Podcast-Tipp für euch.
Habt ihr schon mal einen Tatortreiniger gefragt, wie man hartnäckige Flecken rauskriegt, einen Hautarzt gefragt, woran ihr merkt, dass ihr euch einen Tripper gefangen habt oder einen Informatiker um Hilfe gebeten, die Spuren eurer heimlichen Affäre auf dem Handy zu verwischen?
Es gibt ja manchmal so ein bisschen, ja, unangenehme Fragen im Leben. Und damit ihr die nicht stellen müsst, machen wir das für euch. Steffi Wanowski und Anne Radatz.
Guten Tag, das ist das Flexikon.
Das Flexikon ist ein Laber-Podcast mit Bildungsauftrag für wichtige, unbequeme und viel zu selten gestellte Fragen des Lebens. Die können wir auch nicht beantworten, ganz klar, weil wir haben auch keine Ahnung. Aber wir sprechen mit den Leuten, die es wissen müssen.
Und das ist hier die Frage.
Unsere Themen gehen von praktischer Lebenshilfe, wie zum Beispiel Angst vorm Zahnarzt oder vorm Heiraten, über skurrile Bereiche wie Körpergerüche oder legale Drogen, bis hin zu deepen Fragen, wie lernt man mit dem Tod umzugehen oder noch deeper, wie bleibe ich locker beim nächsten Frauenarztbesuch.
Wir lösen die Probleme, von denen ihr gar nicht wusstet, dass ihr die überhaupt hattet, alle 2 Wochen im Flexikon, natürlich in der ARD-Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt. Hört gerne mal rein, wir freuen uns auf euch. Den Link findet ihr in den Shownotes oder ihr sucht einfach nach dem Flexikon. Die Transferleistung, die kann man ja wohl von euch erwarten. Davon gehen wir aus.